Kapitel 6 Frontsoldaten. Viele, die Jesus nachfolgen wollen, träumen davon, etwas Großes zu werden. Solche Träume haben ihren Platz. Jesus wusch seinen Jüngern gehörig den Kopf, weil sie sich gestritten hatten, wer unter ihnen der Größte war, und sagte ihnen, dass wahre Größe im Dienen liegt. Markus 9, Verse 33 bis 35. Doch andererseits ermutigte er Streben nach Größe mit solchen Aussagen wie: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Matthäus 19, Vers 28. Aber im Willen Gottes kommt Größe erst hinter Leiden, oft weit dahinter. Wer mit Jesus anfängt, um etwas Großes zu werden, der mache sich darauf gefasst, dass zuerst das Leiden kommen wird. Sonst könnte es sein, dass er den Willen Gottes schon bald recht unattraktiv findet. Da kommt jemand zu Jesus und tönt: Ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Lukas 9, Verse 57 bis 58. Er wollte diesem potenziellen Jünger ganz klar machen, dass zum Willen Gottes auch das Leiden gehört. Der Apostel Petrus schreibt: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten. 1. Petrus 5, Vers 10. Leiden gehört zum Weg des Christen dazu, und darum kann Petrus über die schreiben, die nach Gottes Willen leiden. 1. Petrus 4, Vers 19. Vielleicht sagt jemand jetzt: Ich soll leiden? Gut, ich weiß ja schon, wie das geht, denn ich trage ein schweres Kreuz, und das sind meine Eltern. Oder mein Mann oder meine Frau ist mein Kreuz. Oder meine Schwiegermutter ist mein Kreuz. Aber das ist nicht die Art Leiden, an die Petrus denkt. Er schreibt: Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass sie um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. 1. Petrus 3, Vers 17. Wir sollen nicht leiden, weil wir ein schlechter Sohn oder eine schlechte Tochter sind oder unleidlich oder tyrannisch oder unmöglich, sondern weil wir das Richtige tun. Und wenn das geschieht, dann gilt: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. 1. Petrus 4, Verse 13 bis 15. Petrus fährt fort: Leidet er aber als ein Christ? Vers 16. Verstehen Sie, wovon er hier redet? Sehen Sie, was zum Christenweg dazugehört? Wenn Sie ein Christ sind, der in einer gottlosen Welt mit Gott lebt, dann werden Sie leiden. Paulus hat es so ausgedrückt: Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Sie mögen sagen: Ich werde aber nicht verfolgt. Dann führen sie vielleicht kein gottesfürchtiges Leben vor der Welt. Aber wenn sie leiden, ist das etwas Wunderbares, und der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf ihnen. 1. Petrus 4, Vers 14. Jeder Christ ist ein Missionar, nicht nur der Pastor. Und zum Missionieren gehört nicht nur, dass man überall Traktate verteilt, und mögen sie noch so gut sein. Zum Missionieren gehört auch, dass ich einer gottlosen Welt ein gottesfürchtiges Leben vorlebe. Und das bringt mir Verfolgung ein, denn die Welt lebt Jesus nicht. Mittendrin. Schauen wir uns an, was Paulus in Philipper 1, Vers 29 schreibt. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ein schockierender Satz. Glaube und Leiden sind miteinander verbunden. Christen, die nicht leiden, sind der Bibel unbekannt. Denn jeder, der in dieser Welt gottesfürchtig lebt, wird früher oder später unter Beschuss kommen. Wenn sie ruhig und gemütlich durch das Leben gondeln, bedeutet das, dass sie entweder nicht gottesfürchtig leben oder dass sie irgendwo in der Prärie leben, wo die gottlose Welt sie nicht sehen kann. Die Bibel zeigt uns, wie wir erfolgreich mit Gott leben können in einer gottlosen Welt. In Apostelgeschichte 3 hält Petrus nach der Heilung des Gelähmten eine Predigt, die es in sich hat. Wenn ich sie lese, dann staune ich darüber, dass die jüdische Obrigkeit ihn nicht auf der Stelle gesteinigt hat. Als er fertig war, wurden er und Johannes verhaftet und über Nacht in Gewahrsam genommen. Doch die Frucht der Predigt war, dass viele Menschen gläubig wurden. Vers 4 spricht von 5000 Männern, wozu wahrscheinlich noch einmal 5000 Frauen und Kinder kamen. Die Gemeinde war erst ein paar Wochen alt und hatte schon an die 20.000 neue Mitglieder gewonnen. Die folgenden Kapitel der Apostelgeschichte geben es auf, die Neubekehrten zählen zu wollen. So viele waren es. Aber zurück zu Petrus und Johannes. Am Morgen holen die Oberen sie aus ihrer Zelle und fragen sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Apostelgeschichte 4, Vers 7. Petrus wird gedacht haben: Was für eine Frage. Weiß der, was er da sagt? Der soll seine Antwort kriegen. Der Satan ist im Grunde dumm. Er treibt es zu weit. Er dachte, mit denen werde ich schon fertig, die lasse ich einlochen. Aber was geschieht? Petrus und Johannes werden vor den Hohen Rat, dem Sanhedrin, gebracht, der in der Römerzeit die oberste Instanz des Judentums war, und predigen ihm das Evangelium von Jesus. Eine fantastische Gelegenheit, die sie nie gehabt hätten, wenn der Teufel nicht für ihre Verhaftung gesorgt hätte. So ergeht es dem Satan immer wieder, wenn er oberschlau sein will. In Philippi brachte er Paulus ins Gefängnis, und der Aufseher und seine ganze Familie wurden bekehrt. Er brachte Jesus ans Kreuz, und Jesus erlöste die Welt. Der Teufel weiß gar nicht, was er alles anstellt. Und Gott ist allmächtig. Petrus und Johannes nahmen ihr Leiden an. Es gab kein Handgemenge, keinen Fluchtversuch, kein Entwischen um die Ecke. Die Apostel vertrauten ganz darauf, dass ihre Verlegenheit Gottes Gelegenheit war. Und dann predigte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, den Obersten des Volkes, Jesus Christus, und schloss mit einer Bekehrungseinladung im klassischen evangelistischen Stil. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Bekenner gesucht. Stellen wir uns die Szene vor. Petrus steht vor dem ganzen Sanhedrin. Hinten thront auf seinem Hohepriesterstuhl Kaiphas. Und Petrus predigt das Evangelium von Jesus. Er ist nicht geistgestört. Er ist gefragt worden, in welchem Namen er den Lahmen an der schönen Tür geheilt hat, und jetzt antwortet er, ganz ehrlich und sachlich. Das Leiden verschärft sich, Der Hohe Rat befiehlt Petrus und Johannes, nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden oder zu lehren. Die beiden antworteten: Urteil selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Es ist eine kitzlige Frage für die Männer des Hohen Rates, die sich ja für gottesfürchtig halten und behaupten, dass sie an Gott glauben. Sagen sie den Aposteln: Ihr müsst uns mehr gehorchen als Gott, stellen sie sich gegen Gott. Sagen sie aber: Ihr müsst Gott gehorchen, nicht uns, geraten sie ebenfalls in die Klemme und geben den Jüngern recht. Petrus hat sie matt gesetzt. Die Oberen verwarnen Petrus und Johannes streng, bestrafen sie aber nicht, weil sie Angst vor dem Volk haben, und lassen sie wieder gehen. Die Apostel begeben sich schnurstracks zur Gemeinde, die Gott begeistert lobt und preist. Dann beten alle gemeinsam zu Gott. Was beten sie? Herr, beschütze uns, die wollen uns an den Kragen. Nein, sie beten. Und nun, Herr, sieh an, ihr Drohen, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Sie sagen nicht: Hilf uns! Sie sagen: Gib uns neue Kraft und schicke uns wieder hinaus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und wie geht es im nächsten Vers weiter? Die Menge der Gläubigen aber. Diese Christen sahen Ergebnisse. Sie gingen hinaus und stellten die Stadt auf den Kopf. Was für wunderbare Christen! Sie nahmen ihr Leiden willig an. Sie traten der Welt offen entgegen. Sie wichen nicht zurück. Sie konzentrierten sich nicht darauf, den Leuten das Evangelium bei Nacht und Nebel in die Hosentasche zu schmuggeln. Sie konfrontierten die Welt in Offenheit und Liebe mit der Botschaft Christi, auch wenn die Fetzen flogen. Und was passierte? Sie bekamen Missionsgelegenheiten, die sie sonst nie bekommen hätten, und Gott machte sie immer freimütiger. Eines der Grundprobleme bei der Evangelisation heute ist, dass die Christen nicht bereit sind, der Welt Auge in Auge entgegenzutreten und ihr zu sagen, was Sache ist mit Christus. Das Evangelium ist verwässert worden, damit ja keiner Anstoß nimmt. Wir brauchen neuen Freimut. Es ist traurig, dass der Mut eines Petrus und Johannes so weit entfernt ist von der Realität im Leben der meisten Christen heute. Ich bete zu Gott, dass er uns mehr Bekennermut gibt. Wenn die Pfeile fliegen. Einmal hatte ich einen Vortragstermin in einem College mit etwa 15.000 bis 20.000 Studenten, das in einem überwiegend jüdischen Viertel von Los Angeles lag. Ich sollte über die philosophische Basis des Christentums sprechen. Viele Studenten waren gekommen, auch die jüdischen Radikalen, die zum Teil militant antichristlich eingestellt waren. Da saßen sie und wartend gespannt darauf, was ich zu sagen hatte. Wenn man predigt, spürt man manchmal, wie die Kraft Gottes einen durchströmt. Es ist, als ob man nur dasteht, aber Gott selbst sich um das ganze Reden kümmert. Gott schenkte mir klare Gedanken und eine flüssige Stimme. Der Hörsaal war totenstill, und ich war jeden Augenblick auf die ersten Tomaten und Eier gefasst. Eine geschlagene Stunde lang legte ich die philosophischen Argumente für das Christentum dar. In den letzten 10 Minuten versuchte ich zu beweisen, dass Jesus der Messias ist. Als ich fertig war, verlangten die Radikalen, dass man mir für immer Redeverbot auf dem Campus geben sollte. Ich bekam obszöne Briefe und Drohungen gegen mich und meine Familie. An irgendeinem Sonntag kommen wir und jagen ihre Kirche in die Luft. Es kamen anonyme Drohanrufe um 2 oder 3 Uhr morgens. Zum zweiten Mal In meinem Leben begann ich etwas davon zu spüren, wie es ist, der Welt entgegenzutreten und all die Feindseligkeit zu erfahren, die eigentlich auf Jesus selbst zielt. Es waren und sind immer noch die spannendsten, packendsten und erhebendsten Tage meines Lebens. Ich trat der Welt frei und offen in der Kraft des Geistes Gottes entgegen, und es passierte etwas. Ich hätte meinen Vortrag an jenem Tag ausfallen lassen können, aus Angst um meine Arbeit oder um mein Leben. Aber ich ging hin. Nach dem Vortrag, als wir noch in dem Saal standen und es kräftig rumorte, kam ein Student zu mir. Könnte ich Sie mal sprechen? Eine Woche nach unserem Gespräch kam er in mein Büro, setzte sich und sagte: »Was Sie da gesagt haben, leuchtet mir ein. Ich möchte mehr über diesen Jesus Christus erfahren.« Inzwischen ist er ein Bruder in Christus. Seine Erlösung war eine Frucht davon, dass ich mich in dieses Inferno begab. Er hat schon mehrere andere Menschen zu Christus geführt. Sie sagen vielleicht: »MacArthur, es war doch nicht nötig, dass Sie sich so in die Höhle des Löwen begaben.« Oh doch, mein Leben ist entbehrlich, wenn ein junger Mann durch mich zum Glauben kommen kann. Wenn Gott wollte, dass ich mein Leben hingebe, sollte ich das willig tun, für Christus. Das war die Einstellung des Paulus. Paulus freute sich über das, was er alles durchmachen musste, denn wenn er verfolgt wurde, wurden Menschen gerettet. Und das ist etwas Gutes. Das Opfer ist eine reale Möglichkeit für einen Christen. Vielleicht werden sie nicht physisch verfolgt, aber dafür geistig. Man schließt sie stillschweigend aus, die Kollegen gehen ihnen aus dem Weg. Oder die Nachbarn tuscheln. Da kommt wieder der Superfromme. Und das tut ihrem Ich gar nicht gut, denn wir wollen doch so gerne von unserer Umwelt akzeptiert werden. Aber wir können nicht lieb Kind bei der Welt sein und gleichzeitig etwas für Gott ausrichten. Ich bin kein Masochist. Es macht mir keinen Spaß, beschimpft und verfolgt zu werden. Und ich rede hier nicht davon, dass wir umherstolzieren und sagen sollten: »Schaut her, was für ein klasse Christ ich bin, ich werde verfolgt.« Gott bewahre uns davor. Was ich meine, ist dies, dass wir bereit werden, die Welt zu konfrontieren, geistliche Zivilcourage zu haben, auch wenn es heiß wird. Nie dürfen wir das Evangelium verbessern. Wenn die Wahrheit anstößig ist, dann soll sie es eben sein. Viele Menschen haben ihr Leben lang Gott vor den Kopf gestoßen. Sollen sie ruhig selbst etwas vor den Kopf gestoßen werden. In seinem Brief an die Philipper schreibt Paulus: »Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen.« Philipper 2, Vers 17. Was meint Paulus hier? Einfach dies: Wenn ich sterben muss, damit ihr gerettet werdet, ist das gut. Wenn ich mein Leben als Opfer für eure Freude hinlegen muss, tue ich das gerne. Im Brief an die Kolosser freut Paulus sich seiner Leiden. War er verrückt, als er das schrieb? Nein, er sagt: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Kolosser 1, Vers 24. Was heißt das? Nun, die Welt hasst Jesus. Sie verfolgt die Christen nicht, weil sie die Christen nicht mag, sondern weil sie Jesus hasst. Und da sie an ihn selbst nicht herankommt, da er ja im Himmel ist, sind wir Christen ihre Zielscheibe. Paulus sagt, dass er die Leiden erduldete, die eigentlich für Jesus gemeint waren. Er ergänzte die Leiden Jesu an seinem Leib. Die Welt ist immer noch dabei, Jesus zu töten. Paulus stellte sich ihr entgegen, um für den zu sterben, der für ihn gestorben war. So sollten auch wir es als eine Freude ansehen, aufzustehen und die Pfeile entgegenzunehmen, die eigentlich für Jesus gedacht sind. In Galater 6, Vers 17 sagt Paulus: Ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe. Diese Narben hier, die waren eigentlich für Jesus gedacht, aber ich bekam sie für ihn. Sind Sie bereit, für den zu leiden, der für Sie litt? Sind Sie bereit, der Welt gegenüberzutreten? Das ist der Wille Gottes.